Inhut-Podcast, powered by Landau Media.
Wir kennen ihn alle. Gerade für unsere Arbeit in der Kommunikation ist er wichtig. Der Duden. Und genau deshalb freue ich mich ganz persönlich, dass uns die Leiterin der Duden-Wörterbuchredaktion, Dr. Katrin Kunkel-Razum, für eine Podcast-Folge zur Verfügung stand. Denn der Duden ist als Marke nicht nur ein Begriff, sondern inzwischen auch digital nutzbar, aber auch als Marke für verschiedenste Bücher nicht mehr wegzudenken. Von Frau Dr. Kunkel-Razum wollte ich deshalb einen Blick hinter die Kulissen erhaschen. In Corona-Zeiten musste ich dafür leider auf ein Telefoninterview zurückgreifen. Zu gern hätte ich den Verlag direkt vor Ort besucht. Vielleicht werde ich das eines Tages nachholen können. Im Gespräch erklärt Frau Dr. Kunkel-Razum trotzdem, wie Wörter ihren Weg in den Duden finden, ob das Feedback der Nutzerinnen und Nutzer Einfluss auf die Entscheidungen hat und wie sich die Sprache generell verändert. Ich wünsche mir, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Interview ebenso spannend finden wie ich, als ich es aufzeichnen durfte. Ton ab! Frau Dr. Kunkel-Razum, Sie sind Leiterin der Duden-Wortredaktion oder der Duden-Wörterbuchredaktion beim Bibliographischen Institut, beziehungsweise wir kennen ihn meist als Duden-Verlag. Was ist faktisch Ihr Job?
Ja, mein Job ist tatsächlich dafür zu sorgen, dass immer wieder neue Dudenbände erscheinen. Und da sprechen wir eben nicht nur über den Rechtschreibduden, der ist ja gerade neu erschienen in der 28. Auflage, sondern über alle anderen Standardwerke, die in der Dudenreihe, die Bände 1 bis 12 erscheinen, wozu eben beispielsweise auch das Fremdwörterbuch, das Synonymwörterbuch und die Grammatik gehören. Und dann ist unser Programm natürlich darüber hinaus noch viel breiter. Es gehören noch große Wörterbücher dazu, das Universalwörterbuch, Duden Online natürlich. Aber wir machen durchaus auch unterhaltsame Werke, die sich um Sprache drehen, zum Beispiel Sprache in Bildern oder Sprache ohne Worte. Und das Ganze ließe sich jetzt noch beträchtlich fortsetzen und zu organisieren, dass diese Titel alle erscheinen und zum Teil direkt daran mitzuarbeiten, sie auch mitzuschreiben, das ist meine Aufgabe.
Und Sie haben es jetzt quasi mir schon ein bisschen vorweggenommen. Ich hatte ja auch den Eindruck, dass die Marke Duden immer breiter aufgestellt wurde. Also so gefühlt vor 20 Jahren, das war bei mir kurz nach dem Abitur, Berufsausbildung abgeschlossen. Da wusste man, man nimmt den Duden zur Hand. Und dann war aber auch quasi der gefühlte Zusammenhang mit der Marke Duden, zumindest für jemanden, der nicht vielleicht mit Sprache zu viel zu tun hat, erstmal erledigt. Inzwischen sieht es aber wirklich ganz anders aus, oder? Ist das eine Entwicklung, die erst in den letzten Jahren passiert ist oder habe ich sie vorher nur nicht bemerkt?
Sie haben das, glaube ich, tatsächlich nicht ganz bemerkt und trotzdem trifft auch das zu, was Sie gesagt haben. Also wenn wir zurückgehen auf vor 20 Jahren, dann gab es schon deutlich mehr Titel, als Sie sie jetzt erwähnt haben. Und es gab zum Beispiel auch schon ein großes Segment, das bei uns Nachmittagsmarkt heißt. Also das sind Lernhilfen für Schülerinnen und Schüler, in Deutsch natürlich, in Mathe, aber auch in anderen Fächern. Es gab damals die große Schülerduden-Reihe, wo wir tatsächlich auch Bände für Ethikunterricht, für Kunstunterricht, Musikunterricht aufgelegt haben und so weiter und so fort. Und es gab auch vor 20 Jahren tatsächlich schon Ratgeber, so in der Art, wie schreibe ich Briefe richtig, wie halte ich eine gute Rede. Also das Spektrum ist schon damals breiter gewesen, als Sie es jetzt zunächst geschildert hatten. Nichtsdestotrotz, Sie haben tatsächlich recht, in den letzten Jahren, gerade auch seitdem der Verlag in Berlin ist, also seit 2013, haben wir das Programm tatsächlich nochmal erweitert, jetzt sehr viel stärker aufgestellt, auch im Bereich Sachbuch, also auch durchaus politisches Sachbuch. Auch im Bereich, für den ich zuständig bin, also im Wörterbuchbereich, haben wir ihn tatsächlich nochmal erweitert, indem wir unter anderem, ich könnte jetzt eine ganze Reihe aufzählen, aber indem wir unter anderem zum Beispiel kleine Debattenbücher zu sprachlichen Themen veröffentlichen. Der erste Band dazu war, warum es nicht egal ist, wie wir schreiben. Da ging es eben um den Stellenwert von Rechtschreibung im digitalen Zeitalter eben zum Beispiel auch. Der zweite Band, das war der bisher erfolgreichste aus der Reihe, eine Frage der Moral von Anatol Stefanovic, warum wir politisch korrekte Sprache brauchen. ein Bändchen zum Gendern, ein Bändchen über leichte Sprache, dann über Mehrsprachigkeit an Schulen. Und gerade ganz frisch erschienen in dieser Reihe ist der Band von Ronen Steinke von der Süddeutschen Zeitung über Antisemitismus in der Sprache. Und das sind zum Beispiel Bände, in denen wir auch klar Positionen zu Sprachfragen beziehen.
Sie haben jetzt schon unter anderem das Gendern erwähnt. Was mich da interessieren würde, solche Debatten, wie Sie sie jetzt quasi in Buchform pressen oder drucken, finden die letztendlich auch in diesen Hauptwerken des Duden Verlags in irgendeiner Form statt?
Ja, das tun sie tatsächlich. Zum einen haben wir im Bereich Gendern ja schon vor knapp 3 Jahren angefangen, Ratgeber zu veröffentlichen. Und inzwischen sind 3 Ratgeber speziell zum Thema Gendern erschienen. Ich sag mal salopp, ein kleiner, ein mittlerer und ein großer, dicker. Ja, also je nachdem, wie tief man sich auf dieses Thema einlassen möchte. Also die Darstellung der sprachwissenschaftlichen Grundlagen ist eben in dem ganz schmalen Bändchen dazu. Gendern ganz einfach heißt der eben kleiner und im Handbuch geschlechtergerechter Sprachgebrauch eben deutlich breiter dargestellt. Aber das Thema hat tatsächlich auch Eingang gefunden jetzt in den Rechtschreibduden, eben in die 28. Auflage, die im August erschienen ist. Da haben wir erstmalig 3 Seiten vorne in dem Teil, in dem Rechtschreibregeln zum Beispiel erklärt werden, eingebracht zum Thema geschlechtergerechter Sprachgebrauch. Wir schreiben hier überhaupt nichts vor, aber wir stellen die Möglichkeiten, die das Deutsche für das Gendern bereitstellt, dort vor.
Was Sie auch schon erwähnt haben, ist natürlich duden.de. Wahrscheinlich im Alltag von vielen Menschen inzwischen absolute Normalität geworden. Nun ist das aber ein Geschäftsmodell, was, glaube ich, ganz anders funktioniert, als Ihr Verlag es bisher getan hat. Es ist ein anzeigenbasiertes Modell, oder habe ich da was falsch verstanden?
Nein, das haben Sie schon richtig verstanden. Es ist tatsächlich so, Duden Online wurde ja im Jahr 2012 freigeschaltet, schon damals kostenlos, und so ist es auch bis heute geblieben. Aber natürlich soll diese Substanz immer wachsen. Wir arbeiten also geradewegs täglich an der Substanz, verändern da was, fügen was hinzu und so weiter und so fort. Und es muss natürlich irgendwie bezahlt werden. Also auch die Redakteurinnen und Redakteure, die daran arbeiten, möchten mit einem Gehalt nach Hause gehen, ganz klar. Das heißt, wenn wir es kostenlos zur Verfügung stellen, wir brauchen ein Finanzierungsmodell. Und im Augenblick fahren wir da zweigleisig, also genau auf die Art, wie Sie es gerade beschrieben haben. Es ist also werbebasiert und finanziert. Das heißt, es gibt bestimmte Werbeeinspieler. Das ist das übliche Modell, je nachdem, wie oft die angeklickt werden, entstehen dann eben bestimmte Einnahmen. Das andere Modell ist aber, dass man auch einen werbefreien Zugang bekommen kann. Dann funktioniert es mit einer Art Abo-Modell, wie es auch aus anderen Bereichen bekannt ist. Dann bezahlt man eben eine bestimmte Summe, je nachdem, welches Abo man da nimmt. Und dann ist der Zugang werbefrei.
Jetzt haben Sie auch schon erwähnt, dass Sie da täglich an der Online-Seite arbeiten. Gibt es aus Ihrer Perspektive den Zeitpunkt, dass es das Printprodukt irgendwann nicht mehr braucht? Oder sehen Sie da eigentlich immer wieder eine Option, auch in guter Auflage, also in einer Auflage, die wirtschaftlich noch Sinn macht, ein Buch zu veröffentlichen zu dem Thema?
Ja, das ist ja ein altes Thema und die Unkenrufe, also ich arbeite jetzt seit 23 Jahren in der Duden-Redaktion und seit mindestens 20 Jahren höre ich die Unkenrufe, dass es den gedruckten Duden wahrscheinlich irgendwann nicht mehr geben wird. Sie merken ja schon daran, dass wir eben, wie gesagt, jetzt Mitte August ja gerade die 28. Auflage gedruckt herausgebracht haben, dass sie sich immer noch verkauft, sonst würden wir das natürlich nicht tun, ne? Das ist ganz klar. Aber natürlich gibt es ein Umschwenken und die Auflage für den gedruckten Duden sind nicht mehr so hoch, wie sie früher gewesen sind. Aber es ist immer noch eine lohnenswerte Unternehmung, ihn zu drucken. Und wir haben auch den Eindruck, dass es Menschen gibt, ich sage das jetzt mal so salopp, die hybrid unterwegs sind praktisch, ja, die sogar beides haben. Ne? Die je nachdem, in welcher Situation sie sind, also auf Duden Online nachschlagen oder eben auch gerne mal im Buch blättern. Und was Duden Online vielleicht nicht ganz so offenkundig bietet, ist eben genau der Regelteil, der vorne dran steht im gedruckten Buch. Also das heißt, wenn man nochmal nachschlagen möchte, Zusammenhänge erkennen möchte, beispielsweise zwischen den Kommaregeln oder so, dann sind das Situationen, wo viele Nutzerinnen und Nutzer doch auch zum gedruckten Buch greifen.
hat man den Eindruck, der Duden wird immer wieder thematisiert, wenn es genau diese Diskussion um Sprache gibt. Zuletzt fiel mir, glaube ich, auf, dass das Thema war, Wörter, die sozusagen aus dem Duden rausfallen, neue Worte, die in den Duden reinkommen.
Ja.
Können Sie das mal so ein bisschen erklären, wie diese Prozesse, sowohl das, was kommt rein, als auch was kommt raus und warum, ein bisschen erklären?
Der Prozess ist eigentlich der gleiche, nur drehen wir ihn um. Die Grundlage für unsere Entscheidung, welche Wörter werden also in einen Duden aufgenommen und welche Wörter werden eben auch gestrichen. Die Grundlage dafür ist das sogenannte Dudenkorpus. Das ist eine große, große, große digitale Textsammlung, die aktuell etwa, Achtung, das ist jetzt wirklich eine Riesenzahl, 5,6 Milliarden laufende Wortformen umfasst. Also das heißt, das sind keine unterschiedlichen Wörter, da steckt das Wort Podcast zum Beispiel sehr häufig drin und das Wort Moderator auch. Aber insgesamt sind es eben 5,6 Milliarden aktuell und diese Zahl wächst. Also da kommen immer neue Texte rein. Wir speisen nicht nur die einzelnen Wörter, also die einzelnen Texte und dann damit die einzelnen Wörter in dieses Korpus ein, sondern ich versuche das immer so zu beschreiben, dass jedes Wort noch mit einem Netz umhüllt wird, in dem verschiedene Informationen zu dem Wort verankert sind. Zum Beispiel sogenannte Metadaten. Wann ist das Wort reingekommen? Aus welcher Zeitung beispielsweise stammt es? Oder aus welchem Roman und so weiter? Aber eben auch linguistische Analysefaktoren, zum Beispiel zu welcher Wortart das Wort gehört. Und diese Metadaten machen es uns möglich, wenn wir an die Neubearbeitung eines Rechtschreibdudens gehen, zu schauen, welche Wörter eben in einem bestimmten Zeitraum, also hier zwischen der letzten Auflage und den Arbeiten an der nächsten Auflage, neu in dieses Korpus gekommen sind. Und das sind dann eben schon mal sehr gute Kandidaten für die Neuaufnahme. Die lassen wir uns ausspielen von unseren Computerlinguisten, sortieren. Das sind dann viele tausend Wörter, die werden nach Häufigkeit erstmal angeguckt. Und dann kommen eben verschiedene andere redaktionelle Kriterien noch hinzu, die wir betrachten, je nach Wörterbuch. Also ist es ein Fremdwort für den Fremdwörterduden? Hat es rechtschreibliche Schwierigkeiten für den Rechtschreibduden? Und so weiter und so fort. Das Ganze kann man eben auch umdrehen praktisch, wenn wir Wörter streichen wollen. Das machen wir gar nicht gerne, muss ich sagen. Wir nehmen viel lieber neue Wörter auf und es fällt uns durchaus schwer, uns von Wörtern zu verabschieden. Aber manchmal muss man das natürlich machen, weil wir auch ein bisschen auf den Umfang gucken müssen. Und so haben wir bei dieser Auflage jetzt 3000 Wörter neu aufgenommen und 300 Wörter verabschiedet. Und für diese Ausscheidekandidaten haben wir das Verfahren praktisch umgedreht. Das heißt, wir haben die Stichwörter der 27. Auflage von 2017 gegen dieses Korpus laufen lassen und haben dann eben geguckt, welche der Wörter aus dem Stichwortverzeichnis von 2017 im Korpus eigentlich nicht mehr vorkommen oder kaum noch vorkommen. Und das ist dann Grundlage auch für die Auswahl gewesen. Und dann kommt immer der zweite Schritt, also soweit funktioniert Technik und dann kommt aber eben die redaktionelle Arbeit. Dann beugen sich da tatsächlich die Redakteurinnen und Redakteure über diese Riesenlisten und wählen dann, wie wir sagen, tatsächlich händisch aus, was dann wirklich verabschiedet wird.
Genau dieses Verabschieden wird ja in den, ja nicht nur in den Medien, sondern durch das Internet natürlich auch durch die sozialen Medien schwer diskutiert. Also ich erinnere mich, dass zum Beispiel bei Twitter es regelmäßig sozusagen hoch und heiß hergeht, wenn Worte gestrichen werden. Da sind die Traditionalistinnen und Traditionalisten, die der Meinung sind, man soll kein Wort rausnehmen. Sie sagt nun selber, es fällt ihnen eh schwer, die rauszunehmen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer wieder Verfechterinnen und Verfechter, die sagen, hey, wir sind zukunftsorientiert, also er verändert sich auch eine Sprache. Ist das ein Thema, das in der Redaktion, also diese Diskussion darum, die in der Redaktion irgendwie ankommt und auch in irgendeiner Form ein Echo erzeugt?
Ja, selbstverständlich. Also das beschäftigt uns sehr. Wir haben aus unseren Erfahrungen mit den Medien und auch mit den sozialen Medien 2017, als wir tatsächlich so gut wie nichts gestrichen hatten und alle Journalistinnen und Journalisten von uns wissen wollten, welche Wörter wir denn jetzt rausgeworfen hätten, genau diese Fragen zum Anlass genommen, uns tatsächlich mal intensiver mit dem Thema zu beschäftigen, wann eigentlich welche Wörter in der Geschichte des Dudens gestrichen worden sind. Entstanden ist also ein ganz eigenes Werk dazu, also ein essayistisches Werk, kein reines Wörterbuch, das wir dieses Jahr eben auch in neuer Auflage und erweiterter Auflage nochmal herausgebracht haben, wo wir jetzt die Streichungen von 2020 eben mit dazu beleuchtet haben. Dieses Buch heißt, was nicht mehr im Duden steht. Das ist auf ein unglaubliches Interesse sowohl in der Bevölkerung wie auch in den Medien gestoßen. Mit den Neuaufnahmen kennen wir das ja, aber dass tatsächlich die Streichungen auch so faszinierend für die Sprachnutzerinnen und Nutzer sind, da waren wir ehrlich gesagt ein bisschen verblüfft. Aber ja, das ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es ist aus redaktioneller Sicht tatsächlich auch so, dass es durchaus etwas schwieriger ist, Streichkandidaten zu finden, als Neuaufnahmekandidaten zu finden. Wenn wir mal das Beispiel Hacken-Porsche nehmen, das haben wir dieses Jahr gestrichen und das hat eine große mediale Welle erzeugt. Ja, wir haben sehr viele Zuschriften dazu bekommen, sehr viele Kommentare. Und da sehen wir eben ein bisschen das Problem, wir können natürlich nicht so gut einschätzen, welche Wörter zum Beispiel im familiären Kontext tatsächlich nicht mehr benutzt werden. Also wir stützen uns ja überwiegend auf schriftliche Quellen, da kam es eben tatsächlich nicht mehr vor. Aber dass natürlich zu Hause jemand sagt, ich nehme jetzt mal meinen Hacken-Porsche und gehe auf den Markt, das ist selbstverständlich. Aber das können wir eben nur sehr eingeschränkt nachvollziehen. Und von daher ist die Entscheidung über das Streichen durchaus schwieriger als die über die Neuaufnahme.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich war übrigens wirklich großer Fan des Wortes Hacken-Porsche.
Ja, ich mag das auch.
kann man sagen, dass es da quasi auch, also dass es da auch einen Unterschied zwischen der Schrift und der gesprochenen Sprache gibt?
Ja, das kann man in jedem Falle sagen. Und natürlich ist es so, dass sich bestimmte Wörter sicher noch länger in der gesprochenen Sprache, also beispielsweise eben in familiären Kontexten halten. Also auch wenn sie schon aus der Schriftsprache eher verschwunden sind. Und ich denke, dass Hacken-Porsche genau so ein Fall dafür ist. Aber es ging natürlich auch um Wörter jetzt diesmal wie beispielsweise Kabelnachricht oder das Lehrmädchen, Ehegespons. Ja, also das merken Sie schon, da ist die Bandbreite sehr groß auch. Also Kabelnachricht hat sich einfach erledigt, weil kein Mensch mehr Nachrichten kabelt. Ja, sie werden eben digital übertragen. Das Lehrmädchen, natürlich gibt es noch weibliche Auszubildende, aber die heißen eben die Auszubildende und nicht mehr das Lehrmädchen, das wir eben heute eher wahrscheinlich sogar schon als diskriminierend betrachten würden. Ehegespons, ja, finde ich ein wunderschönes Wort, also Ehepartner oder Ehepartnerin, ein sehr schönes Wort, aber wird eben, glaube ich, selbst im familiären gesprochenen Kontext wahrscheinlich kaum noch gebraucht und wenn dann durchaus vielleicht auch so ein bisschen ironisch gebrochen.
Nun gibt es ja auch immer wieder diese Diskussion darum, das Internet würde die Sprache verhunzen oder zu schnell verändern. Ist das eigentlich nur eine gefühlte Geschichte oder können Sie das quasi aus Ihrer Arbeit auch bestätigen?
Also das finde ich eine extrem schwierige Frage, weil wir uns dann ja jetzt erstmal trefflich streiten könnten, was heißt denn verhunzen überhaupt? Journalistinnen und Journalisten fragen uns in der Redaktion häufig, ob wir der Meinung sind, dass sich Sprache heute schneller verändert als früher. Und da sagen wir eigentlich immer, die Frage können wir nicht so gut beantworten, weil wir gar nicht wissen, woran wir Geschwindigkeit messen sollen und wie Geschwindigkeit früher gemessen worden ist vielleicht. Aber was wir natürlich beobachten ist, dass sich Sprache im Augenblick, und dann müsste man das jetzt eigentlich erweitern, Sprache und Kommunikation, in der Breite tatsächlich verändert. Also wir haben ganz viele Bereiche von Sprache und Kommunikation, wo Änderungen anstehen. Und ich glaube manchmal, dass das auch ist, was Leute beschäftigt, aufregt und zu Meinungsäußerungen durchaus auch veranlasst. Also gucken wir uns innersprachlichen Wandel an, sowas wie grammatischen Wandel. Also wir haben die Veränderung, die wir ganz deutlich dokumentieren können, von dieses Jahres, also sagen wir im Sommer dieses Jahres, zu im Sommer diesen Jahres. Das ist vor 20 Jahren, in meinen ersten Dudenjahren, wirklich ein ganz großes Streitthema mit Sprachpuristen gewesen, dass man auf gar keinen Fall diesen Jahres sagen darf. Und das ist heute halbe von der Beleglage her in unserem Korpus. Und ich würde hier mal voraussagen wollen, dass die Entwicklung stärker zu diesen Jahres weiter fortschreitet. Das ist einfach eine Parallelentwicklung zu vorigen Jahres und so weiter und so fort. Da machen wir es uns einfacher. Das hat gar keine großen sprachexternen Gründe. Das ist innersprachlicher Wandel. Ne? Also Grammatik. Dann Wortschatz. Das haben wir schon diskutiert. Es kommen ganz viele neue Wörter. Das hat natürlich damit zu tun, dass wir große neue technische Entwicklungen haben, dass wir Entwicklungen in Mode und Musik haben in unserem täglichen Leben, die natürlich auch neue Wörter mit hervorbringen, die sich dann im Wortschatz eben etablieren, niederschlagen. Dann haben wir Veränderungen in der Art, wie wir kommunizieren. Natürlich durch das Internet, aber vor allem auch durch die sozialen Medien. Also ich sage manchmal, wir haben ja so ein bisschen ein Zurück zu einer Bildsprache, wenn man einfach betrachtet, wie viele Emojis wir alle verwenden, ne, in unseren WhatsApp-Nachrichten beispielsweise oder selbst in einer dienstlichen E-Mail haben sie ja Einzug gehalten. Das ist vor Jahren auch anders gewesen. Wir haben eine Veränderung in den Anredeformen, also in den Stilnormen. Ich bekomme Mails von Praktikantinnen und Praktikanten aus Radiosendern, die meine Kinder sein könnten und die schreiben eben Hallo Frau Kunkel Razum und unten drunter schreiben sie liebe Grüße und wir hatten noch nie miteinander zu tun. Da würde ich sagen, für einen Erstkontakt ist das vielleicht nicht ganz angemessen und wäre auch vor ein paar Jahren noch nicht vorstellbar gewesen. Und. Und dann haben wir noch die Fragen Gendern, Political Correctness und. Also alles Sprachthemen, Kommunikationsthemen. Und da passiert eben in der Breite unglaublich viel im Augenblick.
Jetzt haben Sie es schon gesagt, dass natürlich auch Umstände sozusagen, aktuelle Umstände dazu führen werden. Ist so ein Umstand vielleicht, dass Corona nochmal in anderer Form in dem nächsten Duden stattfinden wird?
Also Corona hat tatsächlich jetzt in diesem Duden schon stattgefunden. Wir haben also eine ganze Reihe von Wörtern, die mit Corona zu tun haben, jetzt schon aufgenommen. Das war tatsächlich ein bisschen anderes Vorgehen, als wir es sonst haben, wo wir ja Wert drauf legen, dass sich die Wörter schon über einen längeren Zeitraum eben wirklich auch etabliert haben, bevor wir sie im Duden aufnehmen. Aber es war uns natürlich auch klar, dass hier sehr genau drauf geguckt werden würde und wir sind uns eben bei manchen Wörtern, die wir aufgenommen haben, tatsächlich auch sicher, dass sie auch in den Diskussionen hinterher, wenn Corona als Pandemie mal überstanden ist, aber in den ganzen Auseinandersetzungen darüber, was in dieser Zeit eben gelaufen ist, immer noch eine Rolle spielen werden. Solche Wörter wie Corona-Krise oder natürlich Covid-19, Lockdown, Massentest und, die werden sicher Bestand haben und sind eben von daher tatsächlich jetzt schon aufgenommen worden. Was wir aber nicht aufgenommen haben, ist eben sowas wie beispielsweise Corona-Ferien, Corona-Urlaub oder Corona-Frisur, die wir dann doch eher für zeitlich begrenzt halten. Aber natürlich werden wir bei der nächsten Auflage des Rechtschreibdudens sehr genau hingucken, was wir in diesem Zusammenhang diesmal aufgenommen haben, ob das Bestand hat, ob es drin bleiben wird oder tatsächlich schon wieder zu Streichkandidaten wird und je nachdem, wie lange uns dieses Geschehen nun begleiten wird, natürlich auch gucken müssen, ob noch weitere Wörter dazugekommen sind.
Da haben Sie uns jetzt insgesamt einen schönen, tiefen Einblick gegeben. In der Schlussrunde würde mich jetzt interessieren, wie wird man eigentlich Leiterin der Duden-Wörterbuchredaktion? Also welchen beruflichen Werdegang haben Sie denn in Anspruch genommen?
Ja, ich bin ausgebildete Deutsch- und Geschichtslehrerin, habe aber in dem Beruf tatsächlich nie gearbeitet, sondern bin gleich hinterher nach dem Studium an der Universität geblieben, habe dann promoviert, bin also promovierte Sprachwissenschaftlerin und dann habe ich verschiedene berufliche Stationen absolviert, die mir heute allerdings alle sehr nutzen. Ich war zunächst Redakteurin an einer Fachzeitschrift für Germanistik, ist die Zeitschrift für Germanistik, die ein literaturwissenschaftlichen und einen sprachwissenschaftlichen Teil hat und habe mich da also um den sprachwissenschaftlichen Teil gekümmert. Und dann bin ich lange im Ausland gewesen und habe über 3 Jahre in Spanien an einer der großen Universitäten in Madrid unterrichtet, deutsche Sprache. Inzwischen bin ich, das hatte ich schon erwähnt, wie gesagt, seit 23 Jahren in der Duden-Redaktion und habe hier die verschiedensten Bereiche schon kennengelernt. Ja, und irgendwann war es dann soweit, dass ich eben auch die Leiterin geworden bin.
Frau Dr. Katrin Kunkel-Razum, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick und für dieses Interview. Wir sind ja noch in Zeiten von Corona und der Pandemie und deshalb bleibt mir eigentlich am Ende unseres Podcasts immer nur zu sagen, bleiben Sie gesund und herzlichen Dank.
Vielen herzlichen Dank an Sie und das Gleiche natürlich für Sie, bleiben Sie gesund und an alle Hörerinnen und Hörer auch.
Der Medienhut-Podcast, powered by Landau Media.